Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Suchen und finden oder betreiben?
Suchen und finden.
Komplize oder Dienstleister?
Komplize.
Frosch oder Prinz?
Prinz.
Gebäude haben eine Seele, ähnlich wie Menschen. Mit zunehmendem Alter sammeln sie immer mehr Geschichten. Ihre lange Lebensdauer ist ihnen anzusehen und verleiht ihnen eine einzigartige Schönheit. Manchmal muss man erst die Schminke und Verkleidung entfernen, um ihre wahre Schönheit wiederzuentdecken. Das Suchen, Finden und Weiterbeleben dieser besonderen Gebäude bereitet den Architekten, Projektentwicklern und Visionären von Küstin Frosch viel Freude. Seit 2003 suchen und erwerben sie interessante, erhaltenswerte und außergewöhnliche Gebäude. Dafür entwickeln sie das passende wirtschaftliche Konzept, um den Erhalt dieser Gebäude für das Stadtbild und die kommenden Generationen zu gewährleisten. Über die Frage, wie Bestandserhalt durch kreatives Andersdenken praktisch umsetzbar ist und wie viele Frösche man küssen muss, bis eine richtig gute, tragfähige Idee daraus entsteht, darüber sprechen wir, Eva Herrmann und Anna Sebizek, heute mit Andreas Knapp von Küstin Frosch in unserem Podcast.
Und ich darf auch noch mal ganz kurz vorstellen. Andreas Knapp ist seit seinem Architekturstudium in Düsseldorf und der Gründung eines Startups im Jahr 1994 auf der Suche nach neuen Geschäftsideen und innovativen Konzepten. Und seit dem Verkauf des Unternehmens, also damals der ersten neuen Geschäftsidee, ist Andreas Knapp mit seinem Team von über 30 Mitarbeitern als Investor, Projektentwickler, Architekt und Andersdenker tätig und hat in dieser Zeit eine Vielzahl außergewöhnlicher Gebäude und Konzepte realisiert. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Bin gespannt.
Damit wir die Zuhörer gleich mitnehmen können auf die Reise, sprechen wir kurz über das, was Sie gerade so alles machen. Zu Ihrer Firmengruppe gehören neben dem Architekturbüro und der Projektentwicklungsgesellschaft Küstin Frosch, Häuserwach Küst Gesellschaft mbH, ein Kunst- und Kulturbetrieb, Sie sind Friedhofsbetreiber und Sie entwickeln gastronomische Konzepte. Woher kommen die Projekte, beziehungsweise wie kommt man zu so vielen Aufgaben?
Ja, das ergibt sich natürlich automatisch. Das liegt einfach daran, dass wir Architekturprojekte angeboten bekommen, die ganz unterschiedlich sind. Und das ist halt jedes Mal bei jedem Projekt wieder anders. Andere Herausforderungen, andere Voraussetzungen und andere Rahmenbedingungen. Und deswegen suchen wir bei jedem Objekt, was wir bekommen, also vorausgesetzt, es ist ein erhaltenswertes Objekt und es reizt uns, es ist irgendwas Spannendes, irgendwas Prickelndes, dann gucken wir, welches wirtschaftliche Nutzungskonzept könnte für diese Immobilie passen. Also wir gehen den anderen Weg, den normalerweise Projektentwickler gehen, denn die sagen, wir wollen Mikroapartments bauen oder wir wollen unbedingt sozialen Wohnungsbau machen und versuchen das sozusagen in ein Objekt, in ein Bestandsobjekt reinzupressen. Wir machen das andersrum. Wir gucken uns das Objekt ganz genau an und sagen, welches Nutzungskonzept passt zu dieser Immobilie mit allen Rahmenbedingungen, die da sind. Und dann entstehen einfach solche Dinge wie zum Beispiel ein Kunst- und Kulturbunker, den wir gerade realisiert haben, oder eine Kirche, die wir umnutzen zu einem Friedhof, oder eben einfach nur Orte, die wir wachküssen, wo dann gastronomische Betriebe entstehen. Und das ist genau der Grund, warum wir zu solchen Objekten kommen, ganz genau.
Da muss ich gleich mal reingrätschen. Kann man denn einfach Friedhofsbetreiber werden?
Nee, kann man nicht. Das ist nicht so einfach. Also das war schon so, dass wir da einen langen Prozess durchlebt haben. Wir mussten uns erstmal mit dem Thema Tod und Beerdigungen und so weiter überhaupt beschäftigen. Das hat auch eine ganze Zeit gedauert. Das macht man dann, wenn man die Idee kreiert, dann beschäftigt man sich halt auch mit dieser ganzen Sache. Das habe ich halt früher auch gelernt. Ich habe ja mein erstes Startup relativ früh schon gehabt. Ich habe auch ganz früh schon mit Geschäftsideen angefangen, also auch schon mit 16, 17 Jahren meine eigenen kleinen Firmen aufgebaut und habe das sozusagen gelernt, wie man eine Geschäftsidee umsetzt. Und dann, wenn man so eine Idee hat, wie jetzt zum Beispiel ein Kolumbarium, also eine Grabeskirche, dann muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen und muss sagen, okay, wie geht das überhaupt? Wo kriegt man die Genehmigung her? Das ist nicht so einfach. Man muss dann von der Bezirksregierung eine Genehmigung haben, man braucht einen Träger im Hintergrund. Also man kann nicht einfach einen Friedhof aufmachen.
Naja, und eine Portion Mut gehört ja auch dazu, sich das zuzutrauen, weil das ist ja fernab von dem, was man eigentlich mal gelernt hat oder wo die Reise hingegangen ist.
Ja, aber das ist eben das, was ich früher gelernt habe. Wenn man es gewohnt ist, so Firmen aufzubauen und Geschäftsideen umzusetzen, dann verliert man irgendwann auch die Angst vor dem Risiko. Natürlich habe ich immer großen Respekt vor solchen Geschichten und ich überlege mir das auch ganz genau. Lohnt sich das Ganze? Macht das wirtschaftlich Sinn? Lohnt es sich, so viel Geld dann auch zu investieren? Weil das ist ja immer verbunden damit, dass man eine Investition tätigt. Und was kommt am Ende dabei raus? Und passt das überein? Also manche Projekte bei uns, die werfen nicht so wahnsinnig viel Gewinn ab. Manche tragen sich so gerade, aber manche sind dann wieder so lukrativ, dass die anderen dann wieder subventionieren. Und das ganze Konstrukt sozusagen passt ganz gut zusammen. Deswegen kann man halt auch mal außergewöhnliche Dinge machen, die vielleicht nicht so wahnsinnig wirtschaftlich sind. Dann braucht man eben auf der anderen Seite wieder was passt. Ne?
Jetzt haben wir gerade schon von vielen spannenden und auch sehr außergewöhnlichen Projekten gehört, wie dem Bunker, dem Kolumbarium. Was würden Sie denn sagen, war bisher die außergewöhnlichste Anfrage oder war da vielleicht schon eins von denen, wir gerade gehört haben, dabei?
Oh, die außergewöhnlichste Anfrage. Wir haben ständig neue Anfragen. Ich habe gerade eine ganz spannende Anfrage auf dem Tisch liegen, wo ich wirklich noch nicht genau weiß, was ich damit mache. Das ist ein altes Kalksandsteinwerk in Bayern, was man mir angeboten hat. Und das sind mehrere historische Gebäude, wo es wirklich sich auch lohnt, drüber nachzudenken. Aber das ist so weit ab vom Schuss und so ländlich gelegen da, dass man da wirklich eine kreative Idee generieren muss. Aber es gibt ganz viele andere Sachen. Ich habe jetzt gerade in Wiesbaden mehrere Objekte, die da in Frage kommen. Unter anderem ein alter Zollspeicher am Rhein direkt gelegen, was ein ganz spannendes Projekt werden könnte, wo ich großen Spaß dran hätte, was mitzumachen. Ich habe aber auch gerade den alten Schlachthof von Bamberg auf dem Tisch liegen. Das ist auch ein denkmalgeschütztes Areal, wo wir jetzt gerade konsultiert wurden, uns Gedanken zu machen, wie man das Ding wieder wachküssen kann. Und da gibt es auch schon Ideen, die ich sehr, sehr schön finde. Da soll ein Food Campus entstehen, wo eben ganz weg von Fleisch sozusagen auf veganer Basis junge Startups gefördert werden sollen, die dort eben angesiedelt werden, um neue Formen von Essen zu produzieren und da drin zu forschen halt. Ganz, ganz spannende Geschichte. Und das Schwierigste bisher, muss ich sagen, war, ich glaube schon das Kolumbarium. Das ist schon ein ganz neues Thema, aber ich muss dazu sagen, das war für uns total spannend, weil wir uns dadurch eben mit diesem Thema Tod beschäftigen mussten und festgestellt haben, dass es da einen großen Bedarf gab, da auch mal was anders zu machen. Also weil das immer noch so alt eingesessen gemacht wurde und die Bestatter haben sich nie in die Karten gucken lassen. Das war immer schon gleich, wurde immer schon so gemacht wie bisher. Und kein Mensch kam auf die Idee, das mal anders anzugehen. Und wir haben dann gesagt, eigentlich muss es in der heutigen Zeit auch eine andere Art von Bestattung geben. Und dann haben wir gemerkt, es gibt keinen Betreiber auf dem Markt, der das so machen würde, wie wir das machen oder wie wir das gerne machen würden halt in Zukunft. Und dann haben wir halt entschieden, wir gründen eine eigene Gesellschaft und machen es selbst und stellen eigenes Personal ein und betreiben dann auch diesen Friedhof selbst. Und das war auch gut so, muss ich sagen, weil wir dadurch natürlich alles selber in der Hand haben und selber ganz viel Gefühl damit reinbringen können und selber entscheiden können, wie wir was machen. Und da sind halt die unterschiedlichsten Formen der Bestattung möglich, weil wir einfach ein freies Kolumbarium sind und keiner uns irgendwas vorgibt. Also keine christliche Gemeinde oder kein Bestatter oder irgendwer redet uns da rein. Und das macht natürlich Spaß, wenn man solche Projekte dann umsetzt. Auf der einen Seite das Gebäude, diese alte Kirche retten kann, auf der anderen Seite aber dann ein Geschäftsmodell realisiert, was dann am Ende hoffentlich auch gut funktioniert. Und es sieht sehr gut aus. Also die Menschen nehmen das ganz toll an und es wächst von Monat zu Monat. Und wir kriegen von Monat zu Monat auch immer mehr Nachfrage, weil es einfach bekannter wird. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass sowas eben geht und dass die Menschen das mögen, was wir uns da ausdenken. Aber das ist schon das schwierigste Projekt gewesen bisher, weil es auch am längsten gedauert hat. Also in der Vorbereitung haben wir allein 3 Jahre gebraucht, um diese ganzen Regularien zu erfüllen, die Genehmigung zu bekommen und so weiter. Aber das sind halt so Businessmodelle, die halt eine gewisse Zeit brauchen. Da geht es nicht nur um die Architektur, sondern geht es eben auch um das Geschäftsmodell, was man dann da mit reinpackt. Bunker war auch nicht so ganz einfach.
Erklär mir doch für unsere Zuschauer nochmal gerade, was der Bilker Bunker überhaupt ist.
Ja, der Bilker Bunker ist ein Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, 42 bis 44 gebaut. So eine typische Situation steht mitten im Stadtraum in Düsseldorf-Bilk, deswegen heißt der Bilker Bunker, und wurde verkauft irgendwann von der BIMA, die für die Bunker zuständig waren. Der wurde ersteigert von einem Projektentwickler, der wollte ihn abreißen, wie man das so kennt, wollte da Eigentumswohnungen hinbauen. Und dann ist was ganz Schönes passiert, dann haben sich eben Bürger zusammengetan und haben sich dagegen gestemmt und haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass auch so ein Mahnmal oder so ein Gebäude aus dem Zweiten Weltkrieg einfach als Zeitzeuge da stehen bleibt. Und deswegen haben die sich dagegen gewehrt und haben den Bunker dann unter Denkmalschutz gestellt. Wie auch immer die das hingekriegt haben, aber die haben es hinbekommen. Und dadurch konnte er nicht mehr abgerissen werden. Dann kam der Projektentwickler irgendwie auf uns zu und sagte, Herr Knapp, Sie machen doch so verrückte Projekte. Haben Sie eine Idee, was ich jetzt mit dem Bunker mache? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Idee, aber dann müssen Sie mir den Bunker verkaufen, weil Sie können damit nichts anfangen. Das ist was, was man im Bestand halten muss, um dann daraus was zu entwickeln. Und wir hatten schon ganz früh die Idee, eben diesen Bunker auch zu einem Kunst- und Kulturort zu machen, weil wir das so verurteilt haben, dass gerade in Düsseldorf und vielen anderen Städten natürlich auch ganz, ganz viele Subkulturen, Kulturorte abgerissen werden, weil da einfach Eigentumswohnungen entstehen oder für andere Zwecke das weichen muss. Und diese Orte, wo diese Künstler dann was auch immer drin tun oder auch, was weiß ich, Flohmärkte dort stattfinden oder irgendwelche Konzerte mit Musikern, Proberäume auch untergebracht sind, so, das bricht alles weg und man fragt sich dann, wo sollen denn die Künstler alle hin und wo sollen die Kulturschaffenden hin, wenn es diese Räume nicht mehr gibt? Und das fand ich ganz schlimm in Düsseldorf und habe gesagt, irgendwann wir müssen mal hier so einen Ort retten und einfach so einen Ort beibehalten für diese Zwecke. Und irgendwann bot sich dann dieser Bunker an. Dann habe ich gedacht, ja, super Idee, das machen wir. Wir machen da einen Kunst- und Kulturbunker rein. Und dann haben wir den übernommen und haben dann auch ganz schnell die Bürger mit ins Boot genommen, haben da ein Bunkerfest veranstaltet und haben da ganz, ganz viel partizipative Dinge auch getan, indem wir einfach mal die Bürger gefragt haben, was möchtet ihr denn gerne, was mit diesem Bunker passiert, der im Prinzip 75 Jahre lang leer stand und nicht genutzt wurde. Es waren 2.500 Quadratmeter Fläche in dem Bunker, 7 Etagen, wahnsinnig viel Platz für Menschen. Und wir haben immer gedacht, warum in Herrgotts Namen wird der nicht einfach geöffnet und warum macht man dann nicht was? Man muss dazu sagen, dass der Bunker aber bis 2009 noch in der Bindung war. Also der war wirklich als Luftschutzbunker vorgehalten und eben auch als atomarer, bakterieller und chemischer Bunker, also für diese Kampfstoffe sozusagen hergerichtet. Man hätte also den wirklich benutzen können. Der war in einem guten Zustand, der war frisch gestrichen, neue Elektrik, neue Lüftung war drin. Man konnte da reingehen und den einschalten und das Ding hätte funktioniert. Und irgendwann 2009 hat dann der Bund gesagt, nee, wir brauchen das nicht mehr, wir versteigern den jetzt. Wir kaufen ihn, weil die Gefahr ist gar nicht mehr da. Das war alles vor der aktuellen Situation, die wir gerade durchleben. Deswegen heute würde man wahrscheinlich da anders drüber nachdenken. Aber das war dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, der Bunker ist jetzt da. Und die Menschen haben dann ganz, ganz viele Ideen auch mit eingebracht und haben gesagt, Mensch, wir hätten gerne Räume für Theater, für Schlagzeugunterricht, für Musikproben, für Kulturgruppen, für Gymnastik, für alles Mögliche. Also sie brauchten Räume für alles, was man sich vorstellen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, daraus haben wir dann ein Konzept gemacht. Haben gesagt, okay, die und die Nutzungen können wir realisieren. Nicht alle von diesen Wünschen konnten wir natürlich bewerkstelligen. Aber eine große Anzahl von diesen ganzen Wünschen haben wir sozusagen mit ins Boot gepackt und haben gesagt, okay, daraus machen wir jetzt mal ein Raumprogramm und gucken, wie wir das in den Bunker unterkriegen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, für den Umbau dieses Bunkers zu einem Kunst- und Kulturbunker brauchen wir natürlich ein bisschen Geld. Was machen wir? Wie kriegen wir das Geld erwirtschaftet? Und kamen relativ schnell auf die Idee, wir bauen oben aufs Dach einfach 5 verrückte Wohnungen, 5 Häuser, die wir dann entsprechend teuer verkaufen. Und das Geld, was wir damit erwirtschaften, das nehmen wir für den Bunkerumbau. Wir haben das Ganze bei der Stadt natürlich vorgestellt, dieses Konzept und diese Idee, haben dann glücklicherweise auch noch Fördergelder bekommen in Höhe von 2 Millionen Euro. Wir haben insgesamt 4.500 Millionen Euro gebraucht für den Umbau. 2 Millionen haben wir davon vom Bund und von der Stadt Düsseldorf bekommen, weil die gesagt haben, dieses Konzept, nämlich wir subventionieren das eine mit dem anderen, also wir bauen Wohnungen aufs Dach und der Ertrag erwirtschaftet uns das Geld, was wir brauchen für einen Bunker, den wir den Bürgern zur Verfügung stellen. Das fanden die eigentlich ja, so ein Leuchtturmprojekt, wo die gesagt haben, das könnte dann so eine Streuwirkung haben für ganz viele andere Kommunen und Gemeinden. Deswegen haben die das gefördert. Was ja auch die Idee der ganzen Geschichte ist. Also wir machen ja gerne solche Beispiele und sagen, macht es uns einfach nach, weil es funktioniert ja. Man muss es halt einfach nur tun.
Ich nehme mit, Kommunikation ist ein riesengroßes Ding. Erstmal zuhören, was wollen die Leute? Weil dann weiß ich, okay, welche Nutzungen fehlen hier und was könnte man irgendwie miteinander bringen. Und man braucht auch so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand, weil wenn Sie jetzt sagen, in Bamberg, Schlachthof, denkt man ja sofort Food Market, ja klar, coole Idee, aber dann die Startups, die sich quasi mit dem veganen Essen beschäftigen, irgendwie da reinzubringen, das ist ja nochmal eins drauf. Wo holen Sie denn Ihre Inspiration her?
Ja, also ich sag mal so, diese Inspiration mit dem Food Campus, das ist noch nicht mal meine Idee, sondern da gibt's Menschen, die sich diese Idee schon ausgedacht haben, was ich eigentlich super finde. Und die haben uns jetzt ins Boot geholt, weil wir uns eben mit Denkmalschutz und diesen Umnutzungen von solchen Arealen auskennen. Und da wird sich jetzt entscheiden, wie das da weitergeht. Und da sind wir in den ersten Gesprächen. Aber das ist ganz schön, wenn eben auch mal andere Leute kommen mit solchen Ideen. Aber klar, das ist das, was wir gelernt haben, eben uns hinzusetzen und kreativ über Dinge nachzudenken und zu sagen, okay, was kann man machen? Und das ist auch das, was mir natürlich besonders viel Spaß macht. Die Architektur, ich habe selber Architektur studiert und mich haben schon immer die alten Gebäude sehr, sehr, sehr gereizt. Und ich mag diese Jahrhundertwende-Gebäude, auch gerade die Industriearchitektur und so weiter. Und ich finde, solche Gebäude müssen erhalten werden und müssen für die Nachwelt auch erhalten werden, weil die haben 2 Kriege überlebt und die haben richtig Geschichten zu erzählen. Und das wäre schlimm, wenn wir die abreißen würden und die eben nicht erhalten für unsere Kinder, für unsere Enkel und so weiter. Weil das ist doch das, was so eine Stadt ausmacht. Sicherlich muss man zwischendurch auch mal was neu bauen oder das auch mal ergänzen. Wobei in der heutigen Zeit Neubau ja gar nicht mehr so aktuell ist. Aus Nachhaltigkeitsgründen denken wir da auch komplett anders. Das ist auch ganz witzig, weil jetzt die Leute natürlich alle zu uns kommen und sagen, hey, das ist ja total nachhaltig, was ihr da tut. Das machen wir aber schon seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren, dass wir eben Bestandsgebäude umnutzen. Und damals war der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht mal so weit vorne. Das ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Aber es ist schon wirklich spannend, was da immer wieder passiert und was wir uns dann für Ideen auch ausdenken. Also ich habe heute Morgen noch bei der Bezirksregierung gesessen. Da ging es um ein denkmalgeschütztes, winziges, kleines Gebäude. Also eine Ruine, die wir da gekauft haben vor einiger Zeit, wo wir überlegt haben, was können wir damit machen? Und da fallen uns jetzt einige Ideen zu ein, die wirklich nicht mehr normal sind. Also wir sind ganz weg von Wohnen oder von irgendwie solchen Dingen, sondern wir haben eine Ruine und überlegen gerade, ob wir um die Ruine herum ein Glashaus bauen, sodass wir dieses Denkmal gar nicht anfassen, sondern so lassen, wie es wirklich ist, so verfallen, wie es da steht, aber es so schützen, dass es eben nicht weiter verfallen kann. Und mit dieser Hülle, die wir drumherum bauen, das Ganze so wirtschaftlich machen, dass wir dort Veranstaltungsort machen oder ein Museum oder ein Café oder was auch immer. Das müssen wir uns noch mal überlegen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann die Gespräche auch mit der Kommune macht oder mit den Beteiligten. Und das ist das, was ihr gerade meintet. Man muss halt einfach die Menschen mitnehmen auf dem Weg. Und man muss dann alle an den Tisch holen und sagen, pass auf, lass uns gemeinsam dieses Projekt wuppen. Weil nur dann, wenn alle glücklich sind und alle zufrieden sind und alle am Ende auch einen Vorteil davon haben von diesem Projekt, dann hat man die auch auf seiner Seite und dann kommt man auch viel einfacher ans Ziel. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich in meinem Leben mir eingeholt habe. Wenn man versucht, alle Vorteile auf seine Seite zu ziehen, dann hat man immer irgendwelche Verlierer mit am Tisch. Ist ja logisch. Wenn ich ein Geschäft mache oder wenn ich eine Idee habe und ich versuche, alle Vorteile zu mir zu ziehen, dann ist irgendjemand am Tisch, der eben weniger abbekommt von dem Stück Kuchen. Und dann gibt's immer Streit, weil der eine sagt immer, dein Stück ist aber größer als meins. Warum? Warum sind nicht alle Stücke gleich groß? Und wenn aber die Stücke gleich groß sind, dann kann keiner was dagegen haben. Dann sind alle bereit, sozusagen ihren Teil beizutragen und zu sagen, ja, ich habe ja auch mein Stück abbekommen. Und das versuchen wir bei all unseren Projekten, eben so eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation zu schaffen für alle Beteiligten. Egal, ob das jetzt Denkmalamt ist oder die Stadtverwaltung oder das Planungsamt, das Bauaufsichtsamt, die Bürger, wir als Investoren oder als Architekten, wir wollen ja auch ein schönes Projekt machen und so. Und wenn das so ist, dass am Ende alle mit einer Win-Situation rausgehen, dann ist doch alles super. Ne? Und dann kommt man auch relativ einfach ans Ziel, das ist das Schöne. Man muss da gar nicht so viel kämpfen, das passiert dann einfach. Und die Leute haben Spaß dran. Und das machen wir immer bei neuen Projekten auch, dass wir die Leute ins Boot holen. Also wir gehen dann, was weiß ich, zum Bauaufsichtsamt. Und da ist es mittlerweile schon so, dass die meistens, also nee, eigentlich immer, sagen, was habt ihr wieder Schönes, zeig doch mal. Und das ist natürlich ein super Einstieg für uns. Wir kommen also nicht mit unserem Anwalt dahin und setzen uns da an den Tisch und sagen, so, passen Sie mal auf. Sondern wir sagen, guck mal, was wir für eine Idee haben, was haltet ihr davon? Kriegen wir das durch? Und dann gucken die und sagen, oh, super, klar, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und das macht Spaß. Das ist halt, ja, ich glaube, der beste Weg, wie man sowas angehen kann.
Perfekt, ja, genau so muss es laufen.
Genau, so sollte es laufen. Es ist manchmal ein Kampf, wirklich nicht so ganz einfach, weil natürlich manchmal auch die Politik damit spricht oder die entsprechenden Menschen vielleicht auch neidisch sind auf das, was wir da machen oder auf die Idee, die wir da haben. Und dann versuchen die mit aller Macht, nicht alle, aber manche versuchen dann mit aller Macht irgendwie das zu verhindern oder Argumente zu finden, warum das nicht geht. Und ich denke immer, man kann für fast alles eine Lösung finden. Mein Leitspruch ist immer kein Problem. Meine Mitarbeiter früher haben mir mal so ein kleines Geschenk gemacht, da war so eingraviert kein Problem, weil das einfach so mein Motto ist. Und ich denke, wir finden für fast alle unsere Herausforderungen eine Lösung. Man muss halt kreativ sein und immer bisschen rechts, links denken. Und wenn die eine Sache nicht funktioniert, dann muss man sich eine andere überlegen. Das war heute Morgen nämlich auch Thema. Da haben wir über dieses Denkmalschutzobjekt gesprochen. Und da ging es genau um diese Geschichte. Wenn das eine nicht funktioniert aus wirtschaftlichen Gründen oder weil irgendwas dagegen spricht, dann muss man sagen, okay, das geht nicht, aber jetzt finden wir eine andere Lösung, wie wir das Projekt trotzdem machen können. Mit einem anderen Sinn oder mit einer anderen Nutzung oder was auch immer dann die Lösung ist.
Den Punkt würde ich gerne nochmal mit einer Aussage von vorhin von Ihnen verknüpfen. Sie haben gerade angesprochen, die Projekte haben dann immer eine Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall, also wir sind ja gerade schon so ein bisschen in die Geschichte von Bilka Bunker zum Beispiel eingetaucht und da merkt man schon, da steckt wirklich viel Geschichte hinter. Würden Sie denn sagen, es gibt auch Projekte oder Gebäude, Areale, die keine Geschichte mehr zu erzählen haben? Oder gibt es da so eine Art inneren Kompass, den Sie über die Zeit entwickelt haben, also quasi ein Riecher für die unterschiedlichen Chancen?
Das gibt's definitiv. Also egal, wie alt das Gebäude ist, die Gebäude haben immer irgendeine Geschichte zu erzählen. Manchmal gute Geschichten, manchmal aber nicht so gute Geschichten. Und ich habe da so einen Riecher für entwickelt oder so ein inneres Gefühl. Ich komme in ein Gebäude rein und ich merke sofort, die haben eine gute Atmosphäre und da ist was Besonderes und das wird sich lohnen, daraus was zu machen. Und es gibt aber auch Gebäude, wo ich reinkomme und merke, hier ist irgendwas nicht gut gewesen. Und das sind meistens auch Gebäude, aus denen ich mich dann fernhalte. Also ich habe solche Sachen wirklich erlebt, auch in tollen alten, also vermeintlich schönen alten Gebäuden. Ich habe mal eine alte Villa besucht, auch hier in Düsseldorf, eine riesen Villa, freistehend, tolles Ding. Und ich kam da rein, ich habe das Gefühl gehabt, hier ist irgendwas Komisches passiert. Es hatte keine gute Atmosphäre. Und ich bin dann auch da raus und habe gesagt, das ist kein Objekt für uns, das machen wir nicht. Also sowas gibt's auch. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite eben ganz, ganz viele Objekte, wo ich reinkomme und wo ich denke, wow, das ist hier was ganz Besonderes oder hier kann man was machen. Oftmals sieht man das nicht auf den ersten Blick und viele würden wahrscheinlich rückwärts wieder rausrennen und würden sagen, oh Gott, hier ist ja alles kaputt. Aber ich bin da eher der, der so das liebt. Ich mag auch das Morbide. Ich mag gerne, wenn Dinge auch schon Patina haben, eben so Geschichten erzählen. Das ist ja das, was ich immer sage. Alte Häuser sind halt wie Menschen. Ne? Wenn alte Menschen viele Falten haben, dann weiß man, die haben ein langes, langes Leben hinter sich und haben viele Geschichten erlebt. Und die haben auch meistens viel zu erzählen. Wenn man diesen alten Menschen aber die Falten wegmacht, dann sehen die ganz komisch aus danach. Und dann erkennt man das einfach nicht mehr. Diese Geschichten muss man weitererzählen und man darf die nicht so übertünchen. Die Hörer sehen das nicht, aber ich sitze in einem Büro mit einer Backsteinwand, die wir wirklich so gelassen haben, wie wir sie vorgefunden haben. Mit Löchern, mit alten Resten von einem Rußkamin, der hinter mir mal stand. Gerade das finde ich spannend, weil man kann ablesen, dass da ein alter Kamin mal stand und man kann ablesen, dass da mal alte Leitungen verlegt wurden und so. Und das finde ich viel, viel spannender, als so eine Wand weiß zu verputzen und dann glatt zu spachteln. Das ist so dieses Leben oder diese Geschichten einfach weitererzählen für die Zukunft und da eben behutsam mit der Architektur umgehen und mit den Materialien und lieber weniger machen als mehr. Das ist auch so ein Leitspruch von uns, was ich allen meinen Mitarbeitern immer wieder auf den Weg gebe. Less is more. Lasst uns weniger die Sachen anfassen. Lasst uns mehr so belassen, wie es ist und lieber durch neue Dinge ergänzen und neue Dinge dort in diese alten Räume hineinsetzen, weil dieser Kontrast zwischen alt und neu, das ist das, was das nachher so spannend macht. Und das kennen wir ja auch von Städten, wenn wir irgendwo in eine Stadt fahren, dann gehen wir meistens erstmal in den alten Teil der Stadt, weil wir uns da irgendwie besonders wohlfühlen, weil wir uns die alten Häuser angucken, weil das irgendwie auch so, ich sage immer, perfekt unperfekt ist. Das Unperfekte ist ja das, was es so perfekt macht. Da fühlen wir uns wohl, weil ich meine, keiner von uns ist perfekt. Und dementsprechend, glaube ich, fühlen wir uns in so einer Umgebung, die nicht perfekt ist, auch einfach gut. Und deswegen lieben wir diese alten Orte.
Aber was ich daran auch noch sehr spannend finde, ist, dass bei vielen Sachen sagt man, ja, da braucht man ein Konzept und ein Geschäftsmodell und das muss irgendwie businessmäßig hinterlegt sein. Aber das, was Sie sagen, klar, natürlich, das muss auch alles funktionieren, weil sonst ist es Liebhaberei und nur von Förderung trägt sich ein Konzept auch nicht. Aber dass Sie auch Ihrem Bauch eine Stimme geben, also dass die Intuition da einfach auch irgendwie mitfolgen kann, das ist mutig auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich genau dieses Korrektiv, oder?
Das glaube ich auch, ja, ja, klar. Also dieses, das Mutigsein, das braucht es einfach. Aber das habe ich eben aus meinem Geschäftshintergrund. Also mein erstes Startup, was ich gemacht habe, das war halt eine Marktlücke, die ich da zufällig entdeckt hatte. Und das lief sehr, sehr gut. Das ist gewachsen, das ist quasi so explodiert. Das ist innerhalb von 6 Jahren so groß geworden, dass wir kaum hinterherkamen, das irgendwie zu wuppen. Aber da haben wir unheimlich viel gelernt. Und da haben wir auch nachher gelernt, wie man eben eine Firma aufbaut, logischerweise, wie man die wachsen lässt, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie man aber auch mit großen Summen einfach umgeht. Das konnte ich vorher natürlich auch nicht. Ich war junger Architekt sozusagen, Studium fertig und so und musste dann halt gucken, wie ich da klarkam. Aber ich war das halt immer schon gewohnt, eben mit kleineren Summen umzugehen und irgendwann wurden die Summen einfach größer. Das heißt, das Verhältnis verändert sich dann irgendwann. Und das ist halt was, was man nur lernen kann. Diesen Mut, den kriegt man beigebracht durch dieses organische Selbstwachsen mit einem Unternehmen und einfach, ja, die Erfahrungen machen das, ne? Man kann auch alles verlieren dabei, das ist so. Das ist bei jedem meiner Projekte so, dass ich nie vorher weiß, funktioniert das? Also im Kolumbarium wird das wirklich angenommen. Und wenn ich davon überzeugt bin, dann traue ich mich das auch. Und dann mache ich das und dann arbeite ich natürlich auch so hart dran, dass das auch zu einem Erfolg kommt.
Aber dann ist doch jetzt genau die richtige Zeit, wo für viele Leute die Krise einfach die Welt, die sie davor hatten, aus den Fugen gehebelt hat. Auch für viele andere nochmal zu überlegen, wie könnten wir mutiger sein? Wie könnten wir andere Dinge machen? Wie könnten wir mit mehr Substanz oder Bestand Sachen auch betrachten?
Ja, die Zeit ist genau richtig dafür. Das fände ich auch toll, wenn das passieren würde. Ich glaube nur, dass die meisten Leute erstmal nicht die Möglichkeiten, auch nicht die wirtschaftlichen oder finanziellen Möglichkeiten haben, um sowas zu machen. Ich glaube, es gibt ganz viele Architekten oder auch andere Kreative, die viele gute Ideen haben. Die scheitern aber meistens daran, dass sie nicht das Geld haben, um das zu realisieren. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Banken oder die Geldgeber natürlich auch nicht so locker und leicht dabei sind. Gerade die Banken sind im Moment sehr, sehr zurückhaltend und auf die kann man, wenn man eine gute Idee hat, nicht wirklich bauen. Das finde ich sehr, sehr schade, weil dadurch natürlich viele Ideen einfach schon im Keim erstickt werden. Und auf der anderen Seite ist es halt so, man muss wirklich gucken, es gibt diese Business Angels, also Venture Capital Gesellschaften, die in solche Ideen investieren. Aber das Problem ist einfach, die investieren in irgendwelche Startups, meistens aus der IT-Branche oder irgendwelche anderen vermeintlich innovativen Geschichten. Aber diese ursprünglichen Sachen, die handfesten Sachen, die man eigentlich auch braucht in einer Gesellschaft, da wird kaum investiert. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und diese ganzen Startups, die werden nur deswegen so hoch gehypt, weil da eine riesen Gewinnhoffnung sozusagen erwartet wird. Und da ist völlig klar, dass von 10 Investments gehen 9 schief und 1 boomt. Und daran verdient man Geld. Deswegen achtet man gar nicht mehr so sehr drauf, in was man da investiert, sondern es geht einfach nur noch um Masse. Und das ist halt schwierig, ne? Wenn man solche Geschäftsideen entwickelt, wie wir das machen, dann muss man da auch wirklich dran glauben. Da muss man auch wirklich Spaß dran haben und Leute haben, die das mit unterstützen. Jetzt habe ich den großen Vorteil, ich hatte damals diese Marktlücke entdeckt und ich habe die Firma dann irgendwann verkauft und hatte dadurch selber das Startkapital, um das zu machen, was ich jetzt mache. Und das ist ein großes Glück gewesen. Deswegen konnte ich sozusagen ohne die Banken oder ohne fremde Investoren die ersten Projekte machen. Und das ist natürlich Gold wert, weil das würden ganz, ganz viele andere sicherlich auch gerne machen, aber die können es leider nicht. Das ist eben schade. Ich würde mir wünschen, dass es mehr machen, ganz klar. Also ich glaube, dass es viele, viele gute Ideen gibt. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, man muss sich an den Tisch setzen und muss diese Ideen gemeinsam entwickeln. Und dann muss man sie durchziehen. Dann muss man es einfach machen. Ich sage immer, wenn wir es nicht machen, wer dann? Aber ich fände es natürlich schön, wenn es ganz viele andere gäbe, die das auch machen würden. Und ich freue mich immer, wenn dann Leute kommen, wie jetzt mit dem Food Campus, die sagen, hey, wir haben eine tolle Idee. Habt ihr Lust, uns zu helfen? Dann denke ich, ja super, dann brauche ich mir die Idee nicht ausdenken. Da gibt es ja schon eine tolle Idee. Dann macht doch mal, ich helfe euch gerne dabei. Also da geht es dann mehr um die Architektur oder um die alten Gebäude. Und dann würde ich denen halt auch gerne helfen, ja, indem ich denen zeige, wie man mit wenigen Mitteln eben auch solche historischen Gebäude eben erhalten kann. Man muss die nicht restaurieren zu dem, was sie mal waren, sondern man kann sie auch so nehmen, wie sie da sind und einfach so weiter nutzen. Und das finde ich viel spannender. Da gab es letztens auch eine Situation, wo ich bei einer städtischen Kommune war, wo wir eine wunderbare alte Stahlbauhalle gesehen haben, wo die dann gesagt haben, ja, wir müssen diese Stahlbauhalle jetzt komplett restaurieren, wir müssen jetzt alle Farbe darunter kratzen und alles neu verglasen und alles auf Neuzustand bringen. Wo ich gesagt habe, warum macht ihr das? Das ist doch viel zu schade. Das ist doch genau das Spannende, dass ihr jetzt hier so eine alte Halle habt, die so ein Leben hinter sich hat. Setzt doch da lieber was hinein in diese Halle und lasst die Halle, wie sie ist, weil die hat so viel Patina und so viel Charakter und so viele Geschichten zu erzählen. Wenn ihr das jetzt macht, nehmt ihr all diese Spannung da raus und dann sieht es nachher aus wie so eine neu gebaute Stahlhalle, die frisch lackiert ist. Langweilig. Langweilig, langweilig, langweilig.
Sie haben jetzt gerade schon Banken und Investoren angesprochen. Wenn wir mal gedanklich 20 Jahre zurückreisen, was hat sich denn seit 2003 hinsichtlich Ihrer Aufgaben, Herangehensweise und eben auch den Projektpartnern verändert?
Also was sich verändert hat, ist natürlich so, wir haben damals vor 22 Jahren haben wir angefangen mit den ganzen Geschichten. Da haben wir natürlich die ersten kleineren Objekte gekauft und haben uns langsam daran getastet. Wir haben so kleinere Werkstätten, Hinterhöfe, kleinere Fabriken gekauft und haben da in erster Linie natürlich Wohnungen draus gemacht. Weil das war relativ einfach. Man kann aus fast jeder Immobilie irgendwie eine coole Wohnung machen. Wir haben auch aus einer alten Autowerkstatt schon Wohnungen gebaut oder aus einem Kloster oder Hinterhöfe, Schlossereien, Schreinereien, solche Sachen. Das ist immer sehr dankbar und ein sehr einfaches Geschäft, weil die bauen wir um, kreativ, mit außergewöhnlichen Mitteln halt auch, dass wir eben viel, viel von dem Alten erhalten. Aber dann kommt am Ende daraus eine sehr, sehr individuelle Wohnung. Und die lässt sich natürlich in so einer Stadt wie Düsseldorf oder auch in den anderen Großstädten sehr gut verkaufen. Das ist einfaches Geschäft, man kauft was, man baut es um, man verkauft das wieder. Aber irgendwann kommen Objekte einfach auf den Tisch und die kamen dann mit der Zeit auch, die dann etwas schwieriger waren. Also eine Kirche umzunutzen, die denkmalgeschützt ist, da kann man schlecht Wohnungen reinmachen. Geht auch, aber dann verändert man die Kirche halt so stark, dass sie einfach nicht mehr das ist, was sie vorher mal war. Und das wollten wir eben nicht. Oder wenn man einen Bunker eben bekommt, einen Bunker, da kann man ganz schwierig nur Wohnungen reinmachen. Also mussten wir uns auch da was anderes überlegen. Und mir macht das halt total Spaß, dass da jetzt eben Dinge auf mich zukommen, die so kompliziert sind, dass man sich wirklich hinsetzen muss und muss kreativ werden. Was macht man aus einem alten Kalksandsteinwerk oder was macht man eben aus einem alten Zollspeicher oder sowas? Das sind so Aufgaben, die jetzt in letzter Zeit auf mich zukommen, weil wir aber diese Referenzen schon haben, weil wir einfach das alles schon gebaut haben. Wir haben einiges vorzuweisen mit dem Bunker jetzt auch mit der Kirche und so weiter. Wir haben gezeigt in der Vergangenheit, dass wir sowas können, dass wir auch mit solchen Objekten umgehen können. Und jetzt kommen immer mehr Dinge auf mich zu und jetzt kommen auch immer mehr Kommunen auf mich zu, was ich auch sehr schön finde, die mich fragen, Mensch, wir haben hier eine Problemimmobilie oder wir haben ein denkmalgeschütztes, was auch immer. Können Sie uns helfen? Können Sie uns ein Konzept dafür entwickeln, was wir damit machen? Ich muss die Objekte ja gar nicht kaufen unbedingt, um sie zu bearbeiten. Mich reizt ja auch einfach nur, Lösungsvorschläge zu machen und mir Gedanken zu machen um die Idee, was man aus so einer Immobilie macht. Und das ist eigentlich noch viel schöner. Das macht mir eigentlich noch viel mehr Spaß, nur die Ideen zu kreieren und die einfach weiterzugeben und dann hoffen, dass die auch realisiert werden. wenn ich mich jetzt mal vergleiche mit so einem Kind, ich kriege ein neues Spielzeug auf den Tisch, da freue ich mich wie Bolle und sage, oh, wie schön, das ist wieder was Neues, kann ich wieder was Tolles mitmachen. Und dann habe ich eine Idee da oder habe damit ein bisschen gespielt und da kommt was Neues und dann denke ich, oh, das ist aber noch viel schöner. Und dann nehme ich mir das andere und dann mache ich damit was halt. Ne? Und so geht das mir tagtäglich und jeden Tag kriege ich neue Objekte hier auf den Tisch und denke, oh, auch spannend. Ne? Da könnte man auch was mitmachen. Also ich könnte mich gerne oder ich würde mich gerne klonen, aber ich habe auch eine tolle Mannschaft, muss ich dazu sagen. Ich habe mittlerweile über 30 Leute. Ich habe sogar über 45 Leute, wenn man mal alle zusammenzieht aus den anderen Unternehmen und so. Aber sagen wir 30, 32 Leute im Architekturbereich. Und das macht natürlich totalen Spaß, mit den Leuten am Tisch zu sitzen und Ideen zu spinnen und zu sagen, guck mal, das und das stelle ich mir da vor.
Ich weiß noch eins, worüber sich die Bolle freuen. Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, dass Sie so eine Art Ersatzteillager haben.
Oh ja.
Dass Sie natürlich auch Materialien sammeln. Und dass jetzt die neueste Idee ist, das Handwerk da natürlich auch wieder so ein bisschen zu stärken. Jetzt haben Sie natürlich durch Ihre Arbeit und wie Sie über den Bestand sprechen und die Geschichten und man hat sofort Ideen im Kopf. Die Story, die ist jetzt gesetzt, da kommt man gar nicht mehr raus, wenn man sich erstmal damit beschäftigt hat. Aber was hat es mit den Ersatzteillagern und den Handwerkern auf sich?
Wir haben schon seit Jahren immer Läger voll mit alten Baumaterialien. Das, was wir machen, ist, wenn wir ein Gebäude entkernen oder, sag mal, umbauen, dann versuchen wir nichts wegzuschmeißen von dem, was wir vorfinden, sondern wir versuchen, alle Materialien, die wir dort haben, erstmal einzulagern und die wiederzuverwenden. Wir kaufen aber auch ganz viele Materialien auf oder übernehmen einfach Dinge. Wenn irgendwo Häuser abgerissen werden oder Handwerker uns anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier noch 15 Türen, die werden hier gerade ausgetauscht, wollt ihr die haben? Dann übernehmen wir das alles und packen das in unsere Läger. Wir haben drei große Läger voll mit solchen alten historischen Baustoffen. Da sind auch schräge Sachen mit drin, aber auch alte Lampen und irgendwelche Treppen, Taketen und alte Türen und so weiter. Also das ist so ein Fundus.
Kam noch kein Filmverleih auf Sie zu und hat gesagt, können wir mal stöbern?
Nee, das machen wir nicht. So was habe ich ganz früher mal als Student gemacht. Da habe ich wirklich Sachen auch verliehen. Ich hatte auch so Läger voll mit so Dekoartikeln und so. Damit habe ich mir mein Studium damals verdient. Deswegen habe ich auch immer noch diesen Faible für Läger und für dieses Sammeln, Jäger und Sammler, sage ich immer. Das ist eigentlich eine ganz schlimme Eigenschaft, weil man natürlich nichts weggibt und nichts wegschmeißt. Auf der anderen Seite ertappe ich mich auch immer wieder dabei, dass ich in mein Lager gehe und da Dinge finde, die da schon seit über 20 Jahren liegen, wo ich schon oft gedacht hatte, schmeiß das jetzt endlich mal weg. Und jetzt finde ich das wieder und denke, gut, dass du es nicht weggeschmissen hast, weil das hat jetzt wieder einen ganz besonderen Wert. Und da sind ganz tolle Dinge dabei, die, wie gesagt, schon richtig viel Zeit auf dem Buckel haben, die man aber jetzt wieder für Projekte einsetzen kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das so behalten haben. Und dazu kommt das, was Sie gerade ansprachen, dass wir jetzt ein Objekt angeboten bekommen haben. Das ist eine ehemalige Schreinerei und die ist komplett eingerichtet. Das sind 2.500 Quadratmeter Fläche. Die ist komplett eingerichtet mit allen Schreinermaschinen, mit Holzlager, mit allem drum und dran. Da gibt's aber auch gleichzeitig noch eine Schlosserei drin, eine Glaserei, eine Lackiererei, eine Furnierwerkstatt und so weiter. Also ganz viele Werkstätten in einem Gebäude. Und da haben wir gedacht, das ist natürlich für uns ideal, weil genau das haben wir eigentlich immer gesucht. Eine Werkstatt, wo wir selber unsere Dinge restaurieren können und wo wir vielleicht dann in Zukunft auch Leute animieren können, Dinge wieder zu reparieren. Weil das ist das, was in unserer Gesellschaft komplett verloren gegangen ist. Wir kennen das alle, wenn wir einen Handwerker rausrufen, dann sagt er als erstes mal, ach, die alte Tür, die reiß ich raus, baue ihn eine neue ein, ist viel billiger. Das ist aber der falsche Weg. Die Lobbyarbeit der Industrie hat uns das so suggeriert, dass die damit mehr Geld verdienen, indem man was austauscht und gegen ein neues Teil auswechselt. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja nachhaltig sein. Wir wollen ja den Leuten wieder beibringen, wie man Dinge repariert, wie man ein altes Holzfenster eben nicht rausschmeißt und ein neues Plastikfenster einbaut, sondern wie kann man, so wie früher, ein Fenster wieder reparieren. Das ist ja auch das, was die Leute früher gebaut haben. Ich meine, wir haben in den ganzen letzten Jahrhunderten Häuser gebaut. Die hat man gebaut für Jahrhunderte. Die blieben einfach stehen und wenn die kaputt waren oder wenn irgendwas daran kaputt war, wurde das repariert. Wenn sie nicht gerade vom Krieg zerstört wurden, oder selbst dann, wenn sie vom Krieg zerstört wurden, wurden sie mit dem gleichen Stein wieder aufgebaut. Man hat also Recyclingmaterial genommen und hat daraus wieder Häuser gebaut. Und wie kommen wir dazu, diese alten Häuser einfach abzureißen und gegen Styroporkisten zu ersetzen, die schlechte Materialien sind, die eine Halbwertszeit von vielleicht 10 bis 30 Jahren haben, die dann Sondermüll sind und so weiter, die gar nicht mehr repariert werden können. Also warum in Herrgottes Namen sollten wir das tun? Wir haben jetzt eigene Handwerker eingestellt. Wir fangen also an, da eine eigene Truppe aufzubauen, mit denen wir gemeinsam diese Häuser umbauen, reparieren, restaurieren, sanieren und so weiter. Aber eben mit unseren Materialien, mit den gebrauchten Materialien. Und da arbeiten wir auch eben mit Firmen zusammen, die mittlerweile solche Abbruchhäuser katalogisieren und erfassen und diese gebrauchten Baustoffe sozusagen anbieten. Da gibt es unter anderem die Firma Concula hier in Düsseldorf, mit denen wir auch schon einiges machen. Und wir möchten eben auch den Menschen zeigen, dass man auch mit gebrauchten Baumaterialien, also mit vorhandenen Dingen, die aus anderen Häusern ausgebaut werden, wieder Häuser bauen kann. Das ist im Endeffekt viel günstiger und viel, viel nachhaltiger, als wenn wir irgendwas wegschmeißen, das neu produzieren lassen und ein neues Material einbauen. Und da bauen wir gerade einen Makerspace auf in Düsseldorf, wo wir auch ein Repair-Café mit integrieren werden, wo wir offen sind für die Bürger. Das ist das nächste Projekt, an dem ich gerade arbeite, wo wir sozusagen sagen, kommt vorbei, bringt eure defekten Teile einfach her. Wir reparieren das für euch oder wir zeigen euch in der Schreinerei, wie ihr diesen Tisch reparieren könnt selber oder wie ihr einen Stuhl baut oder wie ihr vielleicht aus einem alten Stuhl wieder einen schönen Stuhl macht. Schmeißt bitte nichts weg, sondern kommt mit den Sachen erst hierher. Wir gucken, ob es noch zu reparieren ist und machen was draus. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, den wir alle wieder lernen müssen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ein ganz nachhaltiges Projekt ist, was wir da gerade vorhaben.
Es ist nicht nur nachhaltig, sondern es stellt auch das bisherige System wieder in Frage, was ja dringend nötig ist, und gibt natürlich auch Impulse in ganz viele andere Richtungen, also Richtung Ausbildung, Fachkräftemangel, gesellschaftlicher Zusammenhalt, wieder miteinander Dinge erleben. Wir können das ja gleich in verschiedene Ebenen nach oben multiplizieren. Das hat ja Auswirkungen auf alles.
Ganz genau, das glaube ich nämlich auch. Und das ist so wichtig, dass wir auch da mit einem Beispiel vorangehen und sagen, guckt mal Leute, so muss es eigentlich funktionieren und so muss es gehen. Und das ist schon wirklich ganz schön, dass man so Zeichen setzen kann und die Leute so ein bisschen anteasert und sagt, Mensch, guck doch mal, worum geht's denn eigentlich in unserer Gesellschaft oder wo müssen wir eigentlich hin? Und dass man irgendwann auch anfängt und sagt, Mensch, Recycling oder Secondhand und diese ganzen Geschichten, das ist nicht einfach nur was für eine Randgruppe und das ist nicht irgendwie Oll oder Bebe oder wie auch immer man das nennen mag, sondern das ist die Zukunft und da müssen wir einfach hin und wir müssen nachhaltiger denken. Und jeder von uns, der sich ein neues Teil kauft, egal was es ist, ob es jetzt ein Rucksack, ein Auto oder ein paar Schuhe ist, der muss erstmal überlegen, brauche ich das wirklich? Muss ich das haben? Weil das wird alles wieder neu produziert. Habe ich nicht noch ein paar Schuhe oder einen Rucksack, der noch funktioniert? Muss das jetzt der hipste, neueste Rucksack sein? Und was verursache ich dadurch? Diese Fast-Fashion-Geschichten, diese Müllproduktion, das ist ein Wahnsinn. Und das Gleiche ist natürlich in der Architektur auch. Also was gibt's Nachhaltigeres als das, was da schon vorhanden ist? Deswegen die Gebäude, die schon da sind, warum in Herrgotts Namen sollte man da was abreißen? Dieses ganze Material auf den Müll schmeißen. Die Bauindustrie ist der größte Müllproduzent weltweit, einer der größten CO2-Produzenten weltweit. Aber dazu müssen wir alle so ein bisschen umdenken. Und da müssen alle das auch begreifen und auch die Chance sehen. Und wenn wir das dann weiterführen, was wir ja zum Teil auch schon machen, dass wir sagen, wir machen Sharing von Autos, von Werkzeugen. Jetzt mittlerweile bei uns im Makerspace soll das ja auch so sein, dass man sich Maschinen ausleihen kann, wenn man eine braucht. Man kann Autos teilen, genauso wie Werkzeuge oder Fahrräder oder was auch immer. Ne? Und das finde ich ganz wichtig. Wenn wir das begriffen haben, dann wird auch unsere Umwelt entsprechend weniger leiden. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir da hinkommen können. Dass wir alle uns an die Nase packen und sagen, muss ich jetzt mit dem Auto in die Stadt fahren oder kann ich nicht auch mit dem Fahrrad? Oder kann ich nicht auch zu Fuß oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen? Und was bewirkt das auch? Welche Riesenchance haben wir, wenn wir die Autos aus den Innenstädten raushalten? Wie viel mehr Platz gibt's da? Und wenn man sich das europaweit anschaut, also man braucht nur in so Städte wie Kopenhagen oder ich war letztens in Oslo. Wie schön ist das da? Wie toll leben die Menschen da? Und die haben es auch irgendwie geschafft, da hinzukommen. Und da gibt es plötzlich Freiraum und viel Platz für Fahrräder und für Fußgänger. Und ich bin selbst in Oslo gewesen, ich habe mich total gewundert, weil da waren Fußgängerampeln und ich bin natürlich brav stehen geblieben vor der roten Fußgängerampel. Aber kein anderer ist stehen geblieben. Alle sind gelaufen. Ich dachte, wieso laufen die hier? Bis ich dann gemerkt habe, da fahren gar keine Autos. Also die Autos waren da in der Minderzahl. Und wenn da mal ein Auto kam, ja okay, dann hat man den halt durchgelassen. Aber da haben eigentlich die Fußgänger und die Radfahrer Vorrechte. Und das fand ich total faszinierend. Und dann habe ich mich auch gewundert und dachte, Mensch, da sind ja überall Sitzgelegenheiten und Tische und Bänke und Stühle und so. Überall im öffentlichen Raum. Und dachte, wie cool ist das denn jetzt hier? Da kann man sich überall hinsetzen und hat den öffentlichen Raum für sich sozusagen okkupiert. Was ich mega finde. Also das ist nicht so schwierig. Man muss es einfach nur tun. Und am Ende werden alle merken, das hat ja nur Vorteile. Klar gibt es auch eine Autolobby und klar gibt es auch Leute, die sagen, Gott, das will mein Parkplatz. Aber da muss man echt sagen, Mensch, wir wissen, dass die Autos irgendwie zu 95% der Zeit nur rumstehen und nur 5% der gesamten Zeit benutzt werden. Wie verrückt ist das denn? Ich meine, ich habe auch ein Auto, um Gottes Willen, aber ich will auch niemandem vorschreiben, jetzt alle Autos abzuschaffen oder so. Darum geht's gar nicht. Aber man muss sich an die Nase packen und sagen, hey, macht das wirklich Sinn, dass ich mir jetzt ein Auto kaufe oder kann ich mir nicht ein Auto sharen mit irgendjemandem für die paar Male, wo ich das wirklich brauche? Und die Leute, die von außerhalb kommen und Pendler sind und so weiter, völlig in Ordnung, die müssen auch ihr Auto haben, ganz klar. Da muss man Lösungen finden, wo die dann ihre Autos parken. Also es gibt so viele Aspekte, die da in meinem Kopf auch rumgehen. Und ich habe so viele Ideen, auch in verschiedensten Bereichen. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, als nächstes irgendwie ein Parkhaus umzubauen oder ein altes Kaufhaus oder ein Kino oder ich weiß nicht was.
Ja gut, Kaufhäuser gibt es jetzt ein paar auf dem Markt.
Ja, und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Das ist ein gutes Beispiel, wo man drüber nachdenken müsste, was machen wir daraus? Ne?
Das passt schon sehr gut zum Abschluss unseres Podcasts. Wir haben nämlich tatsächlich noch eine persönliche Frage wie immer mit dabei. Vielleicht ist das ja schon das Kaufhaus. Ich bin gespannt auf die Antwort. Welchem Gebäude des Zeitgeschehens würden Sie denn, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, gerne nochmal ein zweites Leben einhauchen?
Also ich glaube wirklich, das wäre ein Kaufhaus. Wirklich. Das ist was, was mich echt reizen würde, weil das im Moment so eine ganz aktuelle Situation ist. Wir kennen die Problematik. Aber ich glaube, dass man da mit Kaufhäusern wirklich viel machen kann und eben auch für die unterschiedlichsten Nutzungen die öffnen könnte. Und gerade weil diese Kaufhäuser meistens mitten in den Zentren der Städten liegen, kann man da eben auch was für die Bürger machen. Ich würde jetzt nicht nur so eine Solitärlösung machen, sondern ich würde schon gucken, dass man das multifunktional nutzen kann, dass da möglichst viele unterschiedliche Nutzungen reinkommen, die dann aber natürlich am Ende auch wirtschaftlich sein müssen. Aber ich glaube, man muss solche Kaufhäuser eben für die Menschen öffnen und nicht nur für den Kommerz. Und das ist wichtig. Und wenn man das gut verbindet, dann kann man im Prinzip aus so einem Kaufhaus auch so ein kleines Mikrokosmos machen, was in sich funktioniert. Weil ich glaube ja, dass Innenstädte und Viertel auch nur dann funktionieren, wenn sie eine gute Durchmischung haben. Also wenn wir teure Wohnungen mit günstigen Wohnungen kombinieren, wenn wir gleichzeitig Gewerbe drin haben, wenn da Gastronomie drin ist, wenn man Arbeiten und Wohnen kombinieren kann. Also so eine richtige Mischung, wie man das eigentlich von früher so kennt. Das, was einfach im Laufe der Jahrzehnte falsch gemacht wurde in den Städten, ist, dass man so eine Monokultur dann irgendwann da gebaut hat. Also Düsseldorf hat auch so ein Beispiel. Der Innenhafen bei uns, der beinhaltet nur noch Büros. Und irgendwann gab es das Problem, dass die Gastronomen sich gewundert haben, dass sie alle pleite gehen, weil die Menschen einfach nach Feierabend alle weg waren. Und da ging abends keiner mehr essen oder so. Und deswegen konnten die sich alle nicht halten. Und dann stirbt so ein Viertel halt auch aus. Dann ist es abends tot. Und wenn man aber von vornherein darauf geachtet hätte, dass da eben mehr Wohnen mit integriert wäre in diese ein Viertel, dann hätten auch die Gastronomen wieder überlebt und dann hätte man auch da ein funktionierendes Viertel machen können. Und ich glaube, dass man das eben auf so einen Mikrokosmos auch übertragen kann, indem man nämlich einfach sagt, da ist ein Kaufhaus oder da ist ein Gebäude oder da ist auch ein kleiner Stadtteil oder sowas. Wenn man den so kreiert, dass da eben eine gute Durchmischung von allem ist, dann funktioniert so ein Viertel auch. Und dann funktioniert auch so ein Kaufhaus oder so ein Gebäude auch ganz gut. Man muss halt ja, das gut würfeln, schön durcheinander mischen und dann hat man eine gut funktionierende Infrastruktur und Bewohnerstruktur halt auch. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Vielen herzlichen Dank. So viele Gedanken schwirren jetzt durch meinen Kopf. Die müssen jetzt den ganzen Nachmittag noch so ein bisschen weiter gären. Und wir sind natürlich auch gespannt, was aus Bamberg wird und dem Kalksandsteinberg und.
Ja, genau, ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Aber ich hätte noch 1000 Sachen zu erzählen gehabt, aber solange da noch Ideen im Kopf sind und solange man immer noch was zu erzählen hat, macht es ja auch weiterhin Spaß. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, bei der ganzen Geschichte.
Sie sind ein großartiges Vorbild, wie man einfach immer weiter und trotzdem gehen die Ideen nicht aus.
Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass es viele andere Menschen jetzt inspiriert, eben sich auch mal ein bisschen Gedanken zu machen und auch um Ideen zu spinnen. Und ich hoffe, dass die auch den Mut finden, das eben auch zu machen. Eben wirklich zu sagen, wir ziehen das einfach mal durch, wir machen das. Und wer Lust hat, irgendwie mit mir Kontakt aufzunehmen, kann das auch gerne machen. Ich gebe auch gerne Tipps, wie das Ganze funktioniert oder wie ich das machen würde. Ich finde das ganz wichtig, dass wir alle umdenken und dass wir da was Gutes tun. Für die Menschheit, für die Bürger, für die Städte und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle was tun. Wenn, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn wir es nicht tun, wer dann?
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Erstmal an der Stelle vielen Dank für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen wir bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.